ARD. Das Wissen.
Wenn Sie einen Kryptografen fragen oder einen der Sicherheit, there is no perfect security. Es gibt keine perfekte Sicherheit.
So wie Sicherheitsanalyst Markus Hinkelmann es formuliert, könnte dies als Leitmotiv für das gesamte Feld der Kryptografie dienen. Perfekte Sicherheit existiert nicht auf einem Gebiet, das uns alle tagtäglich betrifft. Wir verschlüsseln unsere Kommunikation, senden Textnachrichten, Fotos und kaufen online ein. Normalerweise schützen uns diese Techniken der Verschlüsselung davor, gehackt oder ausgespäht zu werden. Mit den bewährten kryptografischen Algorithmen, die es seit den 1970er Jahren gibt, funktionierte das bislang relativ gut. Doch neue Technologien stellen uns vor neue Herausforderungen. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz und Quantencomputern steht auch die Verschlüsselungstechnik vor einem Wandel, der die Sicherheit digitaler Kommunikation grundlegend verändern könnte. Ein Wettlauf um die beste Verschlüsselungstechnologie ist entbrannt, der die Zukunft digitaler Kommunikation nachhaltig prägen wird.
Datenverschlüsselung. Wie Kryptographie unser Leben bestimmt. Von Sven Arnert.
Verschlüsselung ist Teil unseres Alltages. Immer, wenn wir mit dem Handy telefonieren, einen Online-Shop besuchen, E-Mails senden oder Bankgeschäfte erledigen, ist computergesteuerte Verschlüsselung im Spiel. Nicht selten geht dabei etwas schief, wie das Beispiel der Studentin Lisa aus Heidelberg zeigt.
Ja, also mein Vater hat tatsächlich schon mal sein E-Mail-Programm gehackt bekommen. Und dann war es so, dass da halt so Spam-E-Mails von seiner privaten E-Mail-Adresse versendet wurden und infolgedessen eben auch seine E-Mail-Adresse gesperrt, weil er ja eben als Scammer erkannt wurde. Dabei war er das ja gar nicht. Und das muss man sagen, es war schon ein echt langwieriger Prozess, dann seine E-Mail wiederzubekommen.
Was im Umfeld verschlüsselter Kommunikation alles misslingen kann, zeigt auch ein brisantes Beispiel aus jüngster Zeit. Das vom russischen Geheimdienst abgehörte Gespräch hochrangiger Luftwaffenoffiziere über den Lenkkörper Taurus. Einer der Teilnehmer hat sich vermutlich über eine nicht sichere Datenleitung in die Konferenz eingewählt und nicht, wie üblich, über das sichere Konferenzsystem Webex. So konnte das vermeintlich geheime Gespräch leicht gehackt werden und wurde so zum Politikum. Solche und ähnliche Sicherheitslücken, die ein Einfallstor für Hacker und Angreifer bieten, beschäftigen auch die IT-Industrie. Die Firma NXP produziert Mikrochips, die in Autos, Kommunikation und Versorgungssystemen zum Einsatz kommen. Jeder Mikrochip ist mit einer kryptografischen Verschlüsselung versehen. Einige Stockwerke über den Forschungs- und Designräumen in Hamburg befindet sich eines von mehreren Sicherheitsanalysten-Labors, in dem Hacking-Angriffe auf verschlüsselte Mikrochips simuliert werden. Alexander Schlösser ist Sicherheitsanalyst bei NXP und demonstriert einen simulierten Hackerangriff auf die verschlüsselte Sicherheitsarchitektur eines Mikrochips mit Blitzlicht. Auf einem kleinen Tisch steht ein handelsüblicher Laptop, an dem zwei Hacking-USB-Sticks mit zwei eingelegten Mikrochips angeschlossen sind. Mit einfachem Equipment, das jeder Elektrofachmarkt anbietet, ist dieser Experimentalaufbau selbst für geübte Laienhacker durchführbar.
Also wir haben hier zwei Stück. Einmal das Originale und dann eins, das ich gerne zum Original machen möchte als böswilliger Hacker, indem ich den geheimen Schlüssel, der das zum Original erklärt, das erste Device auf das zweite Device kopiere. Das heißt, ich muss aus dem ersten Device irgendwie rauskriegen. Das mache ich über einen Angriff auf die Kryptographie, auf die Verschlüsselungstechnologie, die das Ganze ermöglicht. Und zwar läuft auf diesem Device ein Algorithmus, der nennt sich RSA. Gibt schon relativ lange, mit der 70er Jahre. Der benutzt einen intern gespeicherten Schlüssel, um eine sogenannte Signatur zu generieren, die dem Computer in meinem Fall erklärt, das ist original, das ist gut, kann man benutzen, kann den vollen Strom bekommen vom Ladegerät oder was auch immer. Und dieser Schlüssel, der auf dem Device gespeichert ist, der ist halt relativ wichtig, dem Hersteller insbesondere, weil das ist das Geheimnis, was der Hersteller bewahren will.
Wir verlassen uns beim digitalen Verschlüsseln auf eine Technologie, die in ihren Ursprüngen bis in die Antike zurückreicht und möglicherweise sogar schon kriegsentscheidend war. Während der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert konkurrieren die Großmächte darum, die besten Verschlüsselungsmaschinen zu entwickeln und die Nachrichten des Feindes als erste zu entschlüsseln. Diese Ära markiert einen Höhepunkt in der Geschichte der Kryptographie. Während des Zweiten Weltkriegs ragt vor allem Enigma als eine der bekanntesten Chiffriermaschinen des 20. Jahrhunderts hervor, die sowohl für ihre Komplexität als auch für ihre Effektivität bekannt war.
Die Enigma ähnelt einer gewöhnlichen Schreibmaschine und besteht aus drei Walzen mit 26 elektrischen Kontakten, die Buchstaben des Alphabets entsprechen.
Alan Turing und sein Team von Kryptoanalytikern spielen eine wichtige Rolle bei der Entschlüsselung von Enigma, die in der legendären Geheimdienstanlage von Bletchley Park, 70 Kilometer nordwestlich von London, stattfand. Eine Arbeit von kriegsentscheidender Bedeutung und sicher die Geburtsstunde der modernen Kryptographie. Kryptographie ist hier ein Teamwork von tausenden Menschen, die im Grunde nichts anderes taten als alle Kryptoanalytiker seit der Antike. Tüfteln, probieren, entschlüsseln. Kryptographie ist mittlerweile eine Alltagstechnik, die sich seit der Antike bis zum Computerzeitalter in den Grundzügen wenig verändert hat. Albrecht Beutelspacher, Mathematiker und Experte für Geheimsprachen, umreißt zunächst das Gebiet der Kryptologie.
Das klassische Thema ist die Verschlüsselung, also die Übermittlung von Nachrichten von A nach B, sodass kein Dritter aus der übermittelten Nachricht verstehen kann, um was es geht. Da geht es natürlich darum, Verfahren zu entwickeln, mit denen das möglich ist. Das ist die Kryptographie. Andererseits gibt es natürlich auch diejenigen, an denen man zunächst nicht denkt, die man ausschließen möchte, nämlich die Angreifer. Die möchten das System knacken. Und das ist die, vornehm gesagt, die Kryptoanalyse. Und in der Regel sagt man alles zusammen. Das Gesamtgebiet ist dann die Kryptologie. Ganz früher war es mit Papier und Bleistift, wo man irgendwelche Geheimzeichen benutzte. Das hat alles nichts mit gedanklicher Durchdringung zu tun. Das leistet die Mathematik.
Kryptographie ist spätestens seit den legendären Tagen der Enigma-Maschine eine mathematische Wissenschaft, deren wegweisende Arbeiten der US-amerikanische Mathematiker Claude Shannon formuliert hat. Seine entscheidenden Beiträge veröffentlicht Shannon Ende der 1940er Jahre. In diesen Arbeiten beschreibt er auf systematische und klare Weise die Konzepte von Verschlüsselung, Systemen, Schlüsseln und der Sicherheit solcher Systeme. So weist er bereits Sätze nach, die erklären, unter welchen Bedingungen perfekte Sicherheit gegeben ist. Albrecht Beutelspacher gibt ein einfaches Beispiel klassischer Verschlüsselung.
Stellt sich vor, ein Abreißblock, auf dem 0 und 1 stehen, in völlig zufälliger Reihenfolge. Und ich nehme das erste Blatt, um meinen ersten Buchstaben zu verschlüsseln, vielleicht mein erstes Bit, nehme das zweite Blatt, um meinen zweiten Buchstaben zu verschlüsseln, das dritte Blatt, um meinen dritten, werfe die alle anschließend weg. So erhalte ich einen unknackbaren Code. Und Shannon hat bewiesen, das ist die einzige Möglichkeit, einen unknackbaren Code zu erhalten. Also das sind sehr aufwendige Verfahren. Der Schlüssel ist genauso lang wie der Klartext oder der Geheimtext praktisch fast nicht zu gebrauchen.
Die Ära der mechanischen Verschlüsselung endet spätestens mit dem Aufkommen der ersten Computer. In den 1970er Jahren sind Computer aufgrund ihrer hohen Anschaffungskosten hauptsächlich Regierungen, Forschungseinrichtungen und großen Unternehmen vorbehalten. In dieser Zeit haben sich zwei grundlegende Verschlüsselungsverfahren etabliert, erläutert Albrecht Beutelspacher.
Das sind die sogenannten symmetrischen Verfahren. Gibt es zwei Leute, einer verschlüsselt, der andere entschlüsselt. Der Verschlüsseler hat einen Schlüssel, also eine geheime Information zum Verschlüsseln. Und der Empfänger benutzt genau die gleiche geheime Information zum Entschlüsseln. Eine ganz andere Klasse sind die asymmetrischen Verfahren oder auch Public-Key-Verfahren genannt. Die wurden erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre entdeckt. Da ist es so, dass man zum Verschlüsseln keine geheime Information braucht. Ich kann jedem Menschen auf der Welt, ohne vorher mit ihm irgendwie kommuniziert zu haben oder Schlüsselmaterial von ihm empfangen zu haben, eine geheime Nachricht schicken. Nur der Empfänger braucht ein spezifisches Geheimnis, um entschlüsseln zu können. Das war eine Sensation, als das herauskam. Das war wirklich eine Revolution des Denkens.
Wie nun genau funktioniert dieser asymmetrische Schlüssel? Um das Konzept zu verdeutlichen, nehmen wir zwei fiktive Personen, Peter und Maria, als Beispiel.
Peter möchte Maria eine verschlüsselte Nachricht senden. Maria generiert ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem öffentlichen Schlüssel, den sie jedem zugänglich macht, und einem privaten Schlüssel, der geheim bleibt. Peter verwendet dann Marias öffentlichen Schlüssel, um die Nachricht zu verschlüsseln. Sobald die Nachricht verschlüsselt ist, kann nur Maria sie mit ihrem privaten Schlüssel entschlüsseln. Auf diese Weise bleibt die Kommunikation sicher, da nur Maria Zugang zum privaten Schlüssel hat.
Dieses Beispiel verdeutlicht die grundlegende Funktionsweise des RSA-Algorithmus und die sichere Übertragung von Nachrichten in der Kryptographie. Der öffentliche Schlüssel funktioniert wie ein Schloss, das jeder nutzen kann, um eine Nachricht zu verschließen, und wird daher oft für sichere Kommunikation und digitale Signaturen verwendet, um die Authentizität von Daten zu gewährleisten, wie bei unserer alltäglichen Internetkommunikation. Schauen wir einfach auf die Browserleiste an unserem Computer, erkennen wir ein kleines Schlüsselsymbol. Es zeigt uns an, dass Server und Computer über eine asymmetrische Sicherheitstechnik sicher kommunizieren. Unsere Kommunikation ist somit verschlüsselt und mehr oder weniger sicher vor Hackern und Zugriffen. In der analogen Welt weisen wir uns mit offiziellen Ausweisdokumenten aus, um unsere Identität zu belegen. In der digitalen Welt können Zertifikate diese Funktion übernehmen. Marian Margraf, Professor für Informationssicherheit an der Freien Universität Berlin, erläutert ein weiteres alltägliches Beispiel digitaler Signatur.
Das Typische, was die meisten draußen kennen, ist Verschlüsselung. Also ich will Daten verschlüsseln. So. Aber es gibt ja auch sowas wie eine Unterschrift. Also ich bestätige beispielsweise einen Vertrag oder sowas. Da schreibe ich heute meine Unterschrift drunter. Und das kann ich auch elektronisch machen, indem ich eine elektronische Signatur benutze. Das ist auch wieder ein asymmetrisches Verfahren. Also ich bin der Inhaber des Geheimschlüssels und stelle meinen öffentlichen Schlüssel zur Verfügung draußen. So, und dann signiere ich das Dokument mit dem Geheimschlüssel. Und jeder, der den öffentlichen Schlüssel kennt, kann die Signatur überprüfen. Bei asymmetrischer Verschlüsselung ist es ja so, ich gebe auch meinen Public Key raus. Jeder kann für mich Dokumente verschlüsseln und nur ich als Inhaber des Geheimschlüssels kann sozusagen die Daten wieder entschlüsseln.
Ein ähnliches Beispiel aus dem Alltag asymmetrischer Verschlüsselung ergibt sich bei der Eingabe unserer Geheimzahl am Bankautomaten. Albrecht Beutelsbacher beschreibt dieses routinierte Verschlüsselungsverfahren.
Nun denkt man zunächst mal, naja, ist ganz einfach. Auf der Karte steht auch meine Geheimzahl und der Automat liest es. Könnte man so machen, wäre aber blöd, weil dann könnte jeder diese Geheimzahl lesen. Also ist ein Verschlüsselungsalgorithmus zwischengeschaltet. Meine Geheimzahl wird verschlüsselt und mit der verschlüsselten Geheimzahl auf der Karte verglichen. Das heißt, bei Erstellung der Karte wird eine Geheimzahl sich ausgedacht oder zufällig gewählt und die wird dann verschlüsselt und auf die Karte geschrieben. Und dann kann das immer wieder verglichen werden, sodass da nichts passieren kann.
Ein Meilenstein in der Computerkryptographie ist die Einführung des Verschlüsselungsverfahrens Data Encryption Standard, ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren, das zur sicheren Datenübertragung und Speicherung verwendet wird. Es basiert auf einem Algorithmus, der mithilfe von kompakten Datenpaketen Klartexte in Geheimtexte verwandelt. Zahlenfolgen, Nullen und Einsen kodieren die Buchstaben des Klartextes und werden beständig getauscht, verschoben oder wie bei einem Würfelspiel zufällig erstellt. Ob ein Schlüssel bei staatlichen Institutionen, dem persönlichen Datenverkehr oder Geschäftstransaktionen eingesetzt wird, spielt bei der Schlüsselberechnung keine Rolle, erklärt Marian Margraf.
Also bei Kryptographie machen wir selten sowas, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt mal einen moderaten Angreifer an und deswegen können wir ein schwächeres Verfahren nehmen. Und hier nehmen wir halt einen Angreifer an mit einem hohen Angriffspotenzial und deswegen müssen wir den Algorithmus sozusagen besser machen. Das wird in der Kryptographie eigentlich nicht gemacht. Also sobald ein Verfahren irgendwie auch nur in die Nähe eines Angriffs kommt, wird es weggeschmissen.
Doch letztlich ist nicht nur ein genialer Schlüssel entscheidend für die Sicherung von Daten und Geheimnissen, sondern auch die technische Einbettung und vor allem der Faktor Mensch. So sicher auch Verschlüsselungsverfahren wie die am Geldautomaten oder beim Browsen sind, bietet gerade der tagtägliche Mailverkehr im Internet oftmals ein attraktives Angriffsziel für Hacker. Lisas Erfahrungen mit ihren Internet-Accounts sind keine Seltenheit.
Also ich habe bei ganz vielen Accounts, also früher zumindest, nahezu das gleiche Passwort gehabt. Und das ist es nicht, muss man schon sagen. Ich habe dann auch mehrfach, zum Beispiel bei Booking.com, so Mails bekommen, dass sich jemand in meinen Account eingehackt hat. Und da wurde mir dann schon ein bisschen bange so. Weil ich dachte, oh Mann, bei dem Booking-Account habe ich ja das gleiche Passwort wie überall sonst auch. Und dann habe ich eben angefangen, das so ein bisschen zu ändern.
Schwache Passwörter, nicht verschlüsselte Kommunikation und das Vermischen von privater und beruflicher Kommunikation machen es oftmals sehr leicht für potenzielle Angreifer, in Sicherheitsstrukturen einzudringen. Klaus Schmäh, Informatiker und Experte für Kryptographie, gibt zu bedenken, dass erst ein funktionierendes technisches Umfeld eine gelingende Verschlüsselung garantiert. Ganz gleich, ob im privaten Bereich oder in sicherheitsrelevanten Einrichtungen.
Wenn wir jetzt so vom Hochsicherheitsbereich reden, da werden dann zwar die gleichen Verschlüsselungsverfahren eingesetzt wie im alltäglichen Bereich, aber da gibt es dann halt so allerlei zusätzliche Sicherheitsvorschriften, wo der Schlüssel gespeichert wird und in welcher Umgebung so ein Verfahren läuft und am besten nur auf einem Computer ohne Netzwerkanschluss und mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen und Schutz vor Viren, damit der Schlüssel nicht irgendwie geklaut wird und irgendwelchen Sicherheitsvorschriften, ob überhaupt Passwörter verwendet werden dürfen und wenn ja oder wenn nein, was dann verwendet werden darf als Schlüsselspeicher und so weiter. Im Drumherum gibt es wesentliche Unterschiede, aber nicht in den Verfahren selber.
In den nächsten Jahren werden erste Quantencomputer serienmäßig zum Einsatz kommen. Eine neue, rechenstarke Technologie, die auch eine neue Form der Verschlüsselung einfordern wird. Quantencomputer sind zunächst einmal keine Wundermaschinen und sie machen im Prinzip nichts anderes, als einen Algorithmus zu berechnen, merkt Albrecht Beutelsbacher an.
Hauptproblem der heutigen Kryptographie ist, dass es nur sehr wenige Public-Key-Algorithmen gibt. Ein paar Jahre gab es nur einen, dann gab es einen zweiten. Es gibt jetzt vielleicht eine Handvoll, wenn man großzügig ist, zwei Hände voll. Aber jeder neue Algorithmus verändert ein bisschen unser Bild. Das spezielle Problem ist, alle real eingesetzten Algorithmen, Public-Key-Algorithmen, basieren letztlich auf ganz ähnlichen mathematischen Problemen, also etwa der Problem der Faktorisierung von großen Zahlen. Und diese Probleme können alle mit Quantencomputern leicht gelöst werden. Also was die Quantencomputer genau können, wissen wir noch nicht, aber eines können sie bestimmt: Zahlen faktorisieren.
Zahlen faktorisieren bedeutet, eine Zahl in kleinere Zahlen zu zerlegen, die, wenn sie multipliziert werden, die ursprüngliche Zahl ergeben. Zum Beispiel die Faktoren von 12 sind 1, 2, 3, 4, 6 und 12.
Was sind Quantencomputer und die daran anknüpfende Verschlüsselungstechnik? Quantenkryptographie ist ein Bereich der Kryptographie, der auf den Prinzipien der Quantenmechanik basiert. Die Quantenmechanik beschreibt das Verhalten von Teilchen auf atomarer und subatomarer Ebene. Diese Teilchen können sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften besitzen. Quantenphänomene wie Verschränkung und Unsicherheit prägen dieses mathematische Modell der Natur. Das grundlegende Prinzip der Quantenkryptographie liegt darin, dass das Abhören oder Abfangen von Informationen durch die Gesetze der Quantenmechanik entdeckt werden kann. Klaus Schmäh, Informatiker und Experte für Kryptographie, beschreibt die Zusammenhänge von Kryptographie und zukünftigen Quantencomputern.
Quantenmechanik ist die Physik der kleinsten Teilchen. Also wenn es um Atome und Elektronen und Atomkerne und solche Dinge geht, dann spielt die Quantenmechanik eine Rolle. Und das Interessante daran ist eben, dass es da Dinge gibt, Phänomene, die es im normalen Alltag einfach nicht gibt. Also zum Beispiel, dass irgendwie ein bestimmter Gegenstand an zwei Stellen gleichzeitig sein kann. Das gibt es ja normalerweise nicht, aber so auf Quantenebene, also auf der kleinsten Ebene, die es gibt, da sind solche Phänomene eben trotzdem möglich.
Im Gegensatz zur herkömmlichen Kryptographie, die auf mathematischen Problemen wie der Aufteilung großer Zahlen beruht, nutzt die Quantenkryptographie die besonderen Eigenschaften von kleinsten Quantenobjekten, wie zum Beispiel Photonen. Klaus Schmäh.
Photonen sind ja auch sehr kleine oder minimal kleine Teile oder Wellen, je nachdem, wie man es definiert. Auf dieser sehr kleinen Ebene ist es eben so, wenn ich ein Photon, also was man sich so als Lichtblitz oder so vorstellen kann, Wenn ich den Lichtblitz beobachte, dann verändere ich ihn auch. Und das heißt, wenn der Lichtblitz, wenn ich den lese, dann kommt er nicht mehr unverändert beim Empfänger an und der merkt sofort, Moment, da hat jemand die Finger drin, also etwas übertrieben gesprochen, also ein Werkzeug drin, um mitzulesen. Und deshalb kann man mit Photonen sehr gut Geheimnisse übertragen, weil sobald jemand das Geheimnis erfährt, verändert er die Photonen und der Empfänger merkt, wenn man es natürlich entsprechend richtig macht.
Wenn Licht polarisiert ist, bedeutet das, dass die Schwingungen des Lichts in eine bestimmte Richtung ausgerichtet sind. Ähnlich wie bei einer Schwingung auf einer Schnur.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, bei denen ein Angriff unbemerkt bleiben kann, führt das Abhören von Quantenbits zwangsläufig zu Fehlern im übertragenen Schlüssel. Sender und Empfänger können jedoch durch den Vergleich einiger weniger Bits feststellen, ob ihre Kommunikation sicher war. Der Schlüssel, den sie auf diese Weise erhalten, kann verwendet werden, um Nachrichten zu verschlüsseln, was bisher eine sichere Kommunikation ermöglicht hat. Nicht nur in der alltäglichen Kommunikation, sondern auch in selbstfahrenden Autos, Sicherheitstechnik und Versorgungstechnik spielt die Kryptographie eine zentrale Rolle. In der Hamburger Niederlassung des niederländischen Chipherstellers NXP werden Chips entwickelt, die beispielsweise zu Tausenden in einem Auto verbaut werden. Markus Hinkelmann ist Sicherheitsarchitekt und verantwortlich für Sicherheitskonzepte im Bereich der Halbleitertechnik. Denn auch Mikrochips sind verschlüsselte Systeme und im Zeitalter der Quantencomputer ein mögliches Ziel von Hackerangriffen.
Wenn Sie einen Kryptografen fragen oder einen der Sicherheit, there is no perfect security. Es gibt keine perfekte Sicherheit. Insofern aber, was wir natürlich machen können, ist, das praktisch so weit sicher zu machen, dass man das gut benutzen kann und dass es auch geeignet ist für die Anwendungsfälle. Und dass man für den Fall, dass noch etwas passiert, auch noch Sicherheitsmaßnahmen einbaut, sozusagen Fallbacks, dass es dann noch geschützt wird, wie zum Beispiel Safety-Mechanismen im Auto und so weiter, die sind natürlich auch noch da. Also selbst wenn noch etwas Schlimmes passiert, gibt es noch Sicherheitsmaßnahmen, dass das Auto nicht auf einmal crashen sollte.
Alexander Schlösser demonstriert einen simulierten Hackerangriff auf die verschlüsselte Sicherheitsarchitektur eines Mikrochips mit einem Blitzlicht.
Jetzt nehme ich meine Blitzlampe, also ganz normalen Fotoblitz, und schieße auf diesen geöffneten Chip. Das heißt, ich lasse den hier einfach so blitzen. Und jetzt sieht man auf dem Monitor, dass die Kommunikation irgendwann anfängt auszusetzen. Da ist der Chip komplett aus dem Tritt gekommen. Ist jetzt noch nichts Schlimmes passiert, aber er hat nicht korrekt gerechnet. Und wenn ich das in exakt den richtigen Abstand mache, dann sieht man hier halt, ist er nicht nur aus dem Tritt gekommen, so dass er abgestürzt ist, wie ein Computer abstürzen würde, sondern er hat sich verrechnet.
Für den Angreifer sind nun Tür und Tor geöffnet, den Chip auszulesen, neu zu programmieren und zu vermarkten. Oder ihn zu manipulieren und größeren Schaden an sensibler Infrastruktur vorzunehmen. Auf Industrieseite wird mit Hochdruck an neuen Verfahren experimentiert, um diese Lücke zu schließen. So will man die Störanfälligkeit, die auch Rauschen genannt wird, nutzen und mit einer neuen Generation von Zufallsgeneratoren diesen Makel beseitigen. Wie viel politische Brisanz in der Kryptographie steckt, zeigt nicht nur das vom russischen Geheimdienst abgehörte Gespräch deutscher Luftwaffenoffiziere. In naher Zukunft könnten Quantencomputer in der Lage sein, über Jahre gesammelte, aber nicht dechiffrierte, politisch relevante Geheimdaten zu entschlüsseln. Marian Margraf weist auf dieses Problem hin, das besonders die internationale Sicherheitspolitik bestimmen wird.
Es gibt aber auch sogenannte Langzeitgeheimnisse, die man heute verschickt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, das Auswärtige Amt kommuniziert mit seinen Botschaften und da werden Dokumente hin und her geschickt, die vielleicht 20 Jahre vertraulich sein sollen. Was wir wissen ist, wir wissen es von den Amerikanern, Chinesen machen das vielleicht genauso, Amerikaner nehmen heute ganz, ganz viel Internetkommunikation auf, speichern die in der Hoffnung, die irgendwann entschlüsseln zu können. Das ist dieses Thema Store Now, Decrypt Later. Ja, das ist sozusagen dieses Schlagwort. Deswegen ist man, wenn man heute Langzeitgeheimnisse verschlüsselt mit unseren Standardverfahren, dann ist man praktisch schon verloren.
Ein prominenter Langzeitdatensammler ist die National Security Agency der Vereinigten Staaten. Der amerikanische Auslandsgeheimdienst sammelt umfangreiche Mengen an verschlüsselten Daten aus verschiedenen Quellen, darunter elektronische Kommunikation, Netzwerkverkehr und andere digitale Informationen. Mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz wie Deep Learning wird es möglich sein, selbstlernende Strukturen zu schaffen, die diese Unmengen von Daten nach gängigen Codierungen abtasten und den Entschlüsselungsvorgang zu beschleunigen. Insofern beinhalten diese schlummernden Daten, die mit Quantencomputern geknackt werden könnten, ein für die nahe Zukunft ungeahntes politisches Machtpotenzial. Angekommen auf dem Boden der Tatsachen, werden wir jedoch wieder von den Problemen der Alltagskryptographie eingeholt. Nicht der Algorithmus, sondern schlicht eines unserer unzähligen Passwörter bereitet Kopfzerbrechen. Lisa jedenfalls setzt auf die Hilfe eines Passwortmanagers.
Also generell finde ich diese Passwortmanager schon super sinnvoll. Vor allem, wenn man dann irgendwie so ein iPhone hat und das mit Face ID dann sperren kann und sich diese Passwörter dann immer wieder automatisch einsetzen lassen kann. Aber so zu 100% drauf vertrauen, weiß ich auch nicht, ob man das wirklich immer kann.
Hier kommt es darauf an, ein gutes Hauptpasswort zu finden, das mit Zufallselementen arbeitet, auf die ein durchschnittlicher Hacker gar nicht kommen wird. Zum Beispiel kann man aus einer Fernsehserie oder einem Kriminalroman einen Satz zitieren, der verkürzt und mit Zahlen versehen dann einen im Auge des Hackers sinnlosen Anstrich bekommt. Wohin geht die Reise zukünftiger Kryptographie? Angesichts der Herausforderungen durch Quantencomputer konzentriert sich die Forschung nun verstärkt auf quantenresistente Kryptographie, um künftige Sicherheitsbedrohungen zu bewältigen. Dabei werden auch Lernsysteme aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen, die die Produktion von Algorithmen automatisieren werden. Das wird den Handel mit Kryptowährungen genauso betreffen wie die alltägliche Kommunikation über das Smartphone. Die Zukunft der Kryptographie wird aber auch von regulatorischen und politischen Entwicklungen beeinflusst sein. Fragen der staatlichen Überwachung, des Datenschutzes und der internationalen Sicherheit spielen hier dann eine wesentliche Rolle. Gibt es vielleicht ein Grundrecht auf Verschlüsselung? Endet das womöglich dort, wo das organisierte Verbrechen oder Kinderpornografie-Plattformen Verschlüsselung für Kapitalverbrechen nutzen? Doch am Ende bleibt die nüchterne Erkenntnis, knackbar ist irgendwann jede Verschlüsselung. Perfekte Datensicherheit ist und bleibt daher eine Illusion.
Das Wissen.
Datenverschlüsselung. Wie Kryptographie unser Leben bestimmt. Von Sven Arnold. Sprecherin Ulrike Schulze. Redaktion Ralf Kölbl. Regie Günter Macher. Und hier noch ein Hörtipp.
Im Zweiten Weltkrieg hatte Turing mit seiner brillanten Arbeit zwischen Mathematik und Technik geholfen, den geheimen Nachrichtenverkehr der Deutschen zu entschlüsseln. Doch seine Leistungen blieben geheim. Erst lange nach seinem Selbstmord wurde aus dem Niemand, der wegen seiner sexuellen Orientierung verhaftet und bestraft wurde, ein Nationalheld. Aber Alan Turing war noch mehr als der Codeknacker mit dem tragischen Leben. Er war ein visionärer Vordenker, ein Pionier der Informatik, ein Wegbereiter der Computertechnik.
Alan Turing und die Möglichkeiten der Maschinen aus der Reihe Geniale Mathematiker. Zu hören in der ARD-Audiothek und in allen gängigen Podcast-Portalen.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.